ARD Sounds.
Wir spielen zusammen, stehen auf demselben Platz, meine Mitspieler und ich. Und doch bin ich vollkommen allein. So allein, wie man als 12-Jähriger nur sein kann.
Psst, was machst du hier?
Du gehörst hier nicht hin.
Runter vom Platz.
Ein Sommertag unter dunstigen Wolken. Es ist windstill und schwül. Die Sonne brennt auf der Haut, ohne sich zu zeigen. Ich stehe an der Grundlinie und höre ein Kichern in meinem Rücken. Mark tut so, als würde er einen üblen Geruch in der Luft bemerken. Er schnüffelt auffällig und verzieht das Gesicht. Dann blickt er in meine Richtung und lächelt. So, dass ich es gerade noch bemerke und wohl auch bemerken soll. Die anderen lachen. Mein Körper erstarrt. Ich stehe hier und möchte verschwinden, mich eingraben im roten Sand. Ich fühle mich nackt, auf eine Art. Dann sammle ich weiter Tennisbälle auf, stecke sie zusammen mit meiner Scham und meiner Wut in den Korb.
Du hast hier nichts verloren.
Es ist nichts für dich.
Der Blick zurück beginnt oft mit einem Gefühl der Scham. Sie hat sich mit der Erinnerung verbündet, tief in mir eingenistet und die stechendsten Szenen meiner Kindheit in mir abgelegt, wie in ein Archiv der Herkunft. Dort liegen sie, bewahrt und unauslöschlich, bereit, in den unterschiedlichsten Momenten wieder hervorgeholt zu werden. Damals auf dem Tennisplatz spürte ich am ganzen Körper, von meinen nach Pommes riechenden Haaren bis zu den Sohlen meiner billigen Sneaker, dass ich nicht hierher gehörte. In diesen exklusiven Club, zu diesen eleganten Leuten, mit ihren T-Shirts von Lacoste, den Profischlägern und teuren Markenschuhen. Warum spielte ich überhaupt Tennis? Hätte ich nicht eher Fußball spielen sollen? Hätte ich mich auf dem Bolzplatz vielleicht wohler gefühlt?
Wir erzählen uns gern, dass unsere Gesellschaft für jede und jeden offen ist. Dass wir alles erreichen können, wenn wir nur wollen und uns genug anstrengen. Doch so frei, wie wir denken, sind wir womöglich nicht. Wir tragen alle etwas in uns, das unser Leben entscheidend prägt. Unsere soziale Herkunft. Sie beeinflusst, welche Möglichkeiten wir haben, welchen Weg wir einschlagen und welche Wege wir überhaupt in Betracht ziehen. Was nehmen wir von dort mit, wo wir herkommen? Und warum entscheiden wir uns für das eine und nicht für das andere? Warum lassen sich ausgerechnet am Beispiel des Tennissports die feinen Unterschiede der Klassengesellschaft verdeutlichen?
Seitenwechsel. Über Tennis, weiße Linien und unsichtbare Grenzen.
Radio-Essay von Ilja Matusko.
Tennis gilt noch immer als teurer, bürgerlicher Sport. Man muss es sich leisten können. Die Kurse, die Mitgliedschaften, die richtige Ausrüstung. Auch wenn die soziale Durchlässigkeit im Laufe der Zeit gestiegen ist, der Sport für viele immer zugänglicher wurde, so gibt es doch noch immer gewisse Wahrscheinlichkeiten, in welchen Häusern oder Wohnungen ein Tennisschläger zu finden ist. Und in welchen ein Fußball, ein Basketball oder eine PlayStation mit FIFA-Games.
Dieses Image geht auf die Ursprünge des Sports zurück. Entstanden ist er im Mittelalter in Frankreich als Jeu de Pomme, Spiel mit der Hand. Zu dieser Zeit wurde es nur von Adelshänden gespielt. Das Tennis, wie wir es heute kennen, entstand in England. Von einem exklusiven Zeitvertreib für die englische Upper Class im späten 19. Jahrhundert entwickelte es sich zu einem populären Sport, der überall auf der Welt gespielt wurde. Diese Verbreitung ist eng mit der europäischen, insbesondere der britischen Kolonialgeschichte verbunden, wobei das Spiel meistens den weißen Kolonialisten vorbehalten war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Tennis zunehmend beliebter. Mit Beginn der sogenannten Open Era im Jahr 1968, als bei den großen Turnieren nicht nur Trophäen und Ruhm, sondern auch Preisgeld gewonnen werden durfte, setzte eine zunehmende Kommerzialisierung ein. SpielerInnen wie Martina Navratilova oder Björn Borg wurden in den 1970er Jahren zu internationalen Stars und dank Preisgeldern und Sponsoring zu millionenschweren SportlerInnen.
In Deutschland wurde Tennis zum Hype mit dem Auftauchen von Boris Becker und Steffi Graf in den 80er Jahren. Er Wimbledon-Gewinner mit 17, sie Nummer 1 der Welt mit 18. Beide nationale Ikonen, richtige Popstars. Ihre Spiele wurden von Millionen am Bildschirm verfolgt. Das aufkommende Privatfernsehen verstärkte den Boom und Tennis wurde in der Bundesrepublik plötzlich zum Massensport. Die Zahl der SpielerInnen und der Vereine wuchs enorm an. Immer mehr Kinder spielten Tennis, und das nicht nur aus den oberen Schichten. Es war eine Art Bildungsexpansion auf dem Tennisplatz. Seinen höchsten Mitgliederstand erreichte der Deutsche Tennisbund mit 2,3 Millionen im Jahr 1994. Danach gingen die Zahlen kontinuierlich zurück. Erst seit kurzem steigen sie wieder an.
Ist Tennis in den letzten Jahrzehnten offener, zugänglicher geworden? Kann ihn heute jeder und jede spielen?
Theoretisch ja. Aber die empirische Realität sieht anders aus. Der Sporthistoriker Robert Lake schreibt dazu in einem von ihm im Jahr 2019 herausgegebenen Sammelband über die Geschichte des Sports:
Natürlich bleiben historisch tief verwurzelte Ideologien in Bezug auf Geschlecht, Klasse und Race im Tennis fest verankert und prägen weiterhin maßgeblich, wie und von wem dieser Sport ausgeübt, rezipiert, medial dargestellt und bewertet wird.
Für alle war der Sport also noch nie und ist es bis heute nicht. Empirische Studien zeigen, dass die Wahl der Sportart in Deutschland stark von der sozialen Herkunft abhängt. Tennis, Golf oder Reiten werden überdurchschnittlich häufig von Angehörigen privilegierter Klassen ausgeübt. Sportarten wie Fußball oder Kampfsport sind dagegen stärker in benachteiligten Milieus verbreitet. Und nicht nur das. Mit steigendem Bildungsniveau und Einkommen wächst die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Sport zu treiben. Die Frage, ob ich Sport mache oder nicht und welchen, ist damit nicht nur eine Frage persönlicher Präferenzen, sondern auch eine der sozialen Herkunft.
Klasse. Das klingt nach Marx und Produktionsverhältnissen. Nach Dingen, die viele für überholt halten. Wir leben doch längst, so heißt es oft, in liberalen Zeiten, in denen es zwar unübersehbare soziale Ungleichheiten gibt, in denen jedoch jede und jeder werden kann, was er oder sie will. Und in der folglich auch alle dafür verantwortlich gemacht werden können, wer sie sind. In vielen Diskussionen um Erwerbslose lässt sich dieser ideologische Glaubenssatz beobachten. Er scheint tief in unserer Gesellschaft verankert zu sein und sich mit keiner Statistik austreiben zu lassen.
Auch in den Sozialwissenschaften galt der Begriff der Klasse lange als obsolet. Man sprach lieber von Schichten oder Milieus, das klang weniger nach Konflikt. Seit einiger Zeit ist der Begriff aber zurück in der Diskussion. Theorien zur Klassengesellschaft richten den Blick auf die ungleiche Verteilung von Einkommen, Bildung und Macht und auf die Frage, wie sehr diese Verteilung durch soziale und ökonomische Verhältnisse bestimmt ist. Die einen, die wenigen, können von dem leben, was sie besitzen. Die anderen, die vielen, müssen arbeiten, um zu leben. Außerdem beschreibt der Begriff immer eine antagonistische Beziehung. Die einen haben mehr, weil die anderen weniger haben.
Und auf welcher Seite des Netzes wir stehen, in diesem Spiel des Lebens, entscheidet sich lange, bevor wir selbst etwas entscheiden können. Mit dem Geburtsort, den Eltern, ihrer Arbeit, ihrem Bildungsgrad, dem Geld, das die Familie hat oder eben nicht hat.
Ist das nicht zu deterministisch? Nein. Denn es geht nicht um festgelegte, unveränderliche Bahnen, sondern um Wahrscheinlichkeiten, wer welchen Platz in der Gesellschaft einnimmt.
Studien belegen immer wieder, wie umfassend der Bildungsverlauf von der sozialen Herkunft beeinflusst wird. Von der Kita bis zur Uni, heißt es zum Beispiel in einer aktuellen Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Ungleichheiten früh einsetzen und lange stabil bleiben.
Und doch blenden wir solche Faktoren aus, wenn wir uns selbst und anderen unsere Lebensgeschichten erzählen.
Ich habe mich dafür entschieden.
Ich wusste schon früh, was ich will.
Dann habe ich diesen Weg eingeschlagen.
Kaum jemand sagt, ich hatte eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, auf die Hauptschule zu gehen, dann kam ich doch auf das Gymnasium. Zufall, muss man vielleicht sagen.
Die soziale Herkunft klebt an uns, läuft in jeder Situation mit, bestimmt unsere Leben und unsere Biografien. Und doch bleibt sie dabei auf seltsame Weise im Verborgenen. Denn noch immer werden Klassenstrukturen gesellschaftlich ausgeblendet und mit dem neoliberalen Mantra vom selbstschöpferischen Individuum verdeckt.
Wenn ich bei meinen Tennisfreunden zu Hause war, spürte ich dieses an mir kleben ganz deutlich. In ihren Häusern mit Wänden aus Bücherregalen, beheizten Böden, großen Gärten, verschiedenen Zimmern für verschiedene Tätigkeiten. Ein offenes für die Bücher, ein verstecktes für den Fernseher, eins für das Abendessen. Mit Badezimmern, die zwei Waschbecken hatten und größer waren als unser Wohnzimmer. Ich spürte, dass ich anders war, dass meine Eltern und mein Zuhause anders waren. Aber es fühlte sich an wie natürliches Schicksal. Unveränderlich. Ich konnte nichts dagegen tun.
Nur weil man die eigene Scham versteht, kann man sie noch lange nicht überwinden, schreibt die Schriftstellerin Annie Ernaux.
Ich verstand die Scham schon sehr früh, ohne einen Begriff dafür zu haben. Sie saß mir immer im Nacken, lauerte mir auf, lag in den Blicken der anderen. Am schlimmsten war es in der Umkleide, nach dem Tennis oder beim Schulsport. Der schmale Flur, die enge, stickige Luft, mein schwitzender Körper. Meine Angst, dass sie mich riechen könnten, dass mein Schweiß den Geruch meiner Kleidung verstärken würde, was mich noch mehr ins Schwitzen brachte. »Die Duschen sind da vorne«, sagte Mark einmal beim Umziehen. Solche Situationen habe ich häufig erlebt. In meiner Erinnerung gibt es immer einen, der den Witz macht, und die anderen, die mitmachen und darüber lachen. Es gibt nie einen, der sich auf meine Seite stellt. Nicht einmal ich selbst. Ich war wütend auf sie, aber auch auf mich.
Wieso musst du anders sein?
Wieso musst du anders sein?
Wieso kannst du nicht so sein wie sie?
Wieso kannst du nicht so sein wie sie?
Egal, wie viel ich mich duschte und wusch, an mir roch, wie viel Waschmittel und Duschgel ich benutzte, wie oft ich die Kleidung wechselte, wie sehr ich mich mit Arx-Deo einsprühte, er ließ sich nicht entfernen. Der Geruch nach Bratfett und Fritteuse, der Geruch nach meinem Zuhause. Er hatte sich festgesetzt, war die Signatur meiner Herkunft. Unsichtbar, diffus, immer da, zumindest in meinem Kopf. Die Angst wurde zu meinem ständigen Begleiter.
Gefühle der Scham mögen sich persönlich und intim anfühlen, aber sie haben auch einen sozialen Ursprung. Sie durchfluten den Körper immer dann, wenn man glaubt, sich falsch verhalten, eine soziale Norm gebrochen zu haben. Diese kann so stark verinnerlicht sein, dass wir sogar dann Scham empfinden, wenn wir völlig alleine sind.
Meine Eltern arbeiteten in der Gastronomie. Mein Vater als Koch, meine Mutter als Bedienung. Sie stammt aus einer ärmlichen deutschen Familie, eher aus einer ärmlichen jugoslawischen. Sie pachteten eine Wirtschaft in Bayern. 16-Stunden-Tage, kein Ruhetag, keine Freizeit. Und immer schufteten sie den Schulden hinterher. Das Besondere bei der Gastronomie ist, wie bei anderen Familienbetrieben auch, dass das private Leben mit der Arbeitswelt verschmolzen ist. Ich bin als Kind mit und in der Arbeit meiner Eltern aufgewachsen. Die Luft, die ich von morgens bis abends atmete, war die von Zigaretten, Alkohol und Fritteusen getränkte Luft der Wirtschaft. Unsere Verhältnisse waren nicht gerade so, dass man mich in die Reitschule oder zum Tennisunterricht geschickt hätte. Eher zum Lottoladen und in die Videothek. Oder zum Servieren an die Tische. Ich half früh mit, spülte Gläser, räumte die Teller ab, zapfte ein Helles nach dem anderen. Dennoch stand ich irgendwann auf dem Tennisplatz, mit einem Schläger, einer kurzen Hose und Sportschuhen und kam mir vor wie eine billige Kopie. Meine Shorts, eine Badehose, Aldi statt Intersport, Feuerrot statt Weiß. Manchmal fiel mir ein Ball aus der Tasche und rollte während des Spiels über den Platz, weil die Badehose nicht für diesen Sport gemacht war. Dann musste das Spiel wegen mir unterbrochen werden. Ich hätte stolpern können über meinen eigenen Ball, über meine eigene mangelhafte Ausrüstung. Ich besaß keine Tennistasche, keine Zweitschläger, keine richtigen Tennisschuhe. Ich hatte nichts von Adidas, Nike oder Reebok. Meine Schuhe hatten kein Label und waren aus der Non-Food-Abteilung vom Discounter. Ich hatte keine neuen leuchtenden Bälle. Meine waren schmutzig gelb. Manchmal, wenn keiner hinsah, fischte ich mir alte Bälle aus den Mülleimern auf dem Gelände. Ich kannte ihn gut, den Blick der anderen, der Clubmitglieder, der Trainer. So willst du spielen? Einmal trug ich ein Kill Your Idols-Shirt, auf dem Jesus mit Dornenkranz abgebildet war. Mein Trainer meinte, in diesem T-Shirt brauche ich gar nicht mehr zu kommen. Vermutlich war er nicht nur Tennisliebhaber, sondern auch Katholik. Nach dem Training spielte ich allein gegen die Wand, auf dem Parkplatz hinter der Wirtschaft. Stundenlang schlug ich die Bälle. Immer auf den gleichen Punkt. In meiner Vorstellung war ich Ivan Lendl, Stefan Edberg oder Michael Chang. Spieler, die ich gerne mochte. Abwechselnd mit jedem Schlag war ich ein anderer, spielte ganze Turniere gegen mich selbst.
Neben den materiellen Verhältnissen spielen bei Klassenfragen auch andere Faktoren eine Rolle. Die Sprache, das Auftreten, Kontakte, kulturelles Wissen. Wenn jemand anders spricht, sich anders kleidet, sich in bestimmten Räumen nicht sicher zu bewegen weiß, sei es im Theater, im Seminar oder im Tennisclub, dann hat er oder sie es deutlich schwerer, einen sicheren Platz zu finden. Man muss immer damit rechnen, entlarvt, beäugt, belächelt, beschämt und benachteiligt zu werden. Diese Abwertung und Ausgrenzung aufgrund der sozialen Herkunft oder aufgrund der eigenen Klassenposition nennt man Klassismus. Eine Form von Diskriminierung, die in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt ist. Frances Sieg, Sozialwissenschaftlerin, spricht davon, dass Klassismus darüber entscheidet, wer Zugang bekommt. Zu Bildung, zu Gesundheit, zu Kultur, zu Einkommen und zu Wohnraum. Und wem manche Türen eher verschlossen bleiben.
Meine Eltern schämten sich nie dafür, aus armen Verhältnissen zu kommen. Sie versuchten nie, ihre Herkunft mit teuren Dingen oder eleganter Kleidung zu verbergen. Für Luxus, Status und Prunk hatten sie nichts übrig. Nie wäre es ihnen in den Sinn gekommen, eine goldene Uhr zu tragen, eine teure Marke oder mir Tennisschuhe von Reebok zu kaufen. Sie haben mich auch nicht in bessere Kreise einzuschleusen versucht, als sie mir Tennisstunden ermöglichten. Mein Vater war einfach ein großer Tennisfan, schon bevor der Sport in Deutschland populär wurde. Er kam in den 1970er Jahren aus dem sozialistischen Jugoslawien nach Deutschland. In seiner Heimat, im Süden von Kroatien, hatte er als Kellner in einem Hotel an der Küste gearbeitet. Dort lernte er drei wichtige Dinge für sein Leben kennen: die Arbeit in der Gastronomie, meine Mutter und den Tennissport. Die touristische Anlage verfügte über zwei Tennisplätze. In den Pausen stand er am Zaun und sah den Gästen aus England oder Frankreich beim Spielen zu. Er selbst hatte weder die Zeit noch die Erlaubnis, den Platz zu betreten und hier zu spielen. Aber er war fasziniert von diesem Sport. Und diese Faszination brachte er nach Deutschland mit.
In vielen Ländern des Ostblocks galt Tennis als westlicher, bürgerlicher Sport. Mit seinen Wurzeln in der Oberschicht und seinem Ethos des Individualismus passte er nur bedingt zur kommunistischen Ideologie, die auf die körperliche Betätigung der Arbeiterklasse ausgerichtet war. In der DDR spielte Tennis nur eine Nebenrolle, anders als Sportarten, in denen olympische Medaillen zu gewinnen waren. Unterstützt wurde der Sport vor allem dort, wo internationale Erfolge Prestige versprachen im Wettlauf der Systeme. So etwa in der Tschechoslowakei, aus der SpielerInnen wie Martina Navratilova und Ivan Lendl hervorgingen, die zu den Besten der Welt wurden. In der Tschechoslowakei fand sogar einmal eine dieser typischen sozialistischen Massensportübungen statt, bei der die Jungen tatsächlich Tennisschläger trugen. Tennis als kollektive Choreografie. Dieses Beispiel zeigt, dass es nie nur um den Sport an sich geht, sondern immer auch seine soziale und ideologische Einbettung.
Als mein Vater und ich begannen, Tennis zu schauen, war der Ostblock schon zerfallen. Jugoslawien hatte sich in blutigen Kriegen aufgelöst. Ein Spieler aus dem jungen Kroatien wurde zu unserem Idol, Goran Ivanišević. Wir sahen uns jedes seiner Spiele im Fernsehen an, wenn es irgendwie ging. Der Kroate galt als instabil, als einer, bei dem jederzeit der nächste Wutausbruch kommen konnte, aber auch als bester Aufschläger der Welt. Viele fanden sein Spiel unästhetisch, zu brutal, zu mechanisch. Dreimal stand er im Finale von Wimbledon. Dreimal verlor er. Beim vierten Mal trat er eigentlich chancenlos an, als Nummer 125 der Welt. Und dann klappte es. Bis heute sehe ich die Bilder vor mir. Wie er nach dem verwandelten Matchball auf dem Rasen zusammenbricht, wie er weinend auf die Tribüne stürmt, um seine Familie zu umarmen. Wir hatten gewonnen. So fühlte es sich zumindest an.
Vor allem in Wimbledon gilt Tennis als weißer Sport, im buchstäblichen Sinne. Dort herrscht bis heute eine strenge Kleiderordnung. Und nicht nur bei der Kleidung ist Tennis über genaue Regeln und Verhaltensweisen kodifiziert.
15. Nicht reden während des Ballwechsels.
Quiet, please.
Leise sein.
Die Kontrolle behalten.
Keine lauten Schreie, kein Gelächter.
Selbstbeherrschung zeigen und Zurückhaltung.
Einen gelungenen Ball des Gegners loben.
Sich entschuldigen bei einem Netzroller.
Immer die Kontrolle behalten.
Psst, psst.
Sei leise.
Sei leise.
Quiet, please.
Wenn du schon hier bist, dann benimm dich
keine
wenigstens.
Keine Aggressionen zeigen. Möglichst gar keine Effekte.
Freundlich bleiben, auch in der größten Hitze des
Gefechts.
Nicht die Kontrolle verlieren.
Kein Körperkontakt, lediglich ein Handschlag am Netz nach dem Spiel.
Beim Fußball nimmst du einen Ball, gehst in den Park, kickst, schreist, wirfst dich auf den Boden. Beim Tennis geht das nicht. Hier gibt es kein Herumbolzen, kein drauf losschießen. Bevor das Spiel überhaupt beginnt, musst du es gelernt haben. Tennis erfordert eine Menge Übung, Technik und Erfahrung. Du brauchst Übungsstunden, das Wissen im Körper, jemanden, der dir zeigt, wie du den Schläger halten und in welche Richtung du ihn bewegen sollst. Es braucht eine Anlage, Infrastruktur, einen Verein in der Nähe, am besten Tennisstunden bei einem Trainer. Wer nicht richtig spielen kann, der landet schnell außerhalb des Feldes, weil der Ball dann zu den Nachbarn oder über den Zaun fliegt.
Und am wichtigsten ist das Wissen, wie man sich auf diesen Plätzen bewegt. Wie man sich innerhalb und außerhalb der weißen Linien verhält, auf dem Platz, im Clubhaus, in der Umkleide, am Tresen nach dem Spiel. Zwar hängen an den Türen ein paar Regeln, wie etwa nur mit Tennisschuhen betreten, doch die wichtigsten stehen auf keinem laminierten Papier. Sie sind ein ungeschriebener Code, der unter Eingeweihten weitergegeben wird.
Es gibt eine Tür im Zaun, durch die man einfach hindurchgehen kann, um auf den Tennisplatz zu kommen. Bei vielen anderen Hindernissen ist es nicht ganz so einfach. Und immer stehen da welche, die dich mit ihren Blicken, ihrem Kopfschütteln, ihren Kommentaren daran erinnern, dass sie die Regeln des Spiels beherrschen und du nicht.
Hand in Hand mit der sozialen Kontrolle geht ein anderer wichtiger Mechanismus der Klassengesellschaft, der Selbstausschluss. Denn viel lauter als die Stimmen, die einem direkt sagen, dass man hier nichts verloren hat, ist die eigene im Inneren, die einem unentwegt einflüstert, man gehöre hier nicht hin.
Was willst du hier?
Das Gymnasium, das Theater, das Tennis, das ist nichts für dich.
Ein Vereinsspiel gegen einen Jungen in meinem Alter. Wir waren vielleicht 13. Ich war ganz auf meinen Gegner konzentriert. Der Schläger rotierte in meinen Händen. Er hatte Satzball, schlug auf und spielte auf meine Vorhand. Ich zog mit ganzer Kraft durch. Draufhauen, das konnte ich. Manchmal gelang mir ein Winner. Meistens landete der Ball im Netz oder im Aus. Wie auch jetzt. Die Wut kam schlagartig, durchfuhr meinen Körper wie ein lichtloser Blitz. Ich fing an, herumzuschreien und ihn zu beschimpfen. Du Idiot, du verdammter Idiot! Mit du meinte ich natürlich mich. Ich schrie mich an, wie ein cholerischer Trainer seinen Schützling. Ab dann war es natürlich vorbei. Diese beiden Stimmen, die der Scham und die der Wut, hingen zusammen, hatten den gleichen Ursprung. Sie kamen von einer Instanz in mir, die mich immer mit du ansprach. Ich hatte oft Wutausbrüche, schlug den Schläger auf den Boden, schleuderte ihn gegen das Außennetz. Ich war noch zu jung zum Gewinnen, vor allem aber war ich noch zu jung zum Verlieren. Ich beherrschte das Spiel der Beherrschung nicht. Dabei entschied es alles. Ich hatte jede Woche Tennisstunden, aber niemand brachte mir bei, dass es nicht nur um Technik oder Kondition ging. Vielleicht, denke ich heute mit etwas Abstand, lag in diesen Ausbrüchen auch ein gesellschaftliches Moment. Es war die Wut darüber, nicht mithalten zu können, immer einen Rückstand aufholen zu müssen. Eine Wut, die sich gegen mich selbst richtete, weil ich nichts anderes gelernt hatte, als sie gegen mich selbst zu richten.
Der menschliche Körper verfügt über eine eigene Form des Wissens. Alle, die schon einmal etwas gelernt haben, indem sie es über Jahre gemacht haben, kennen diese Ebene. Und auch die Schwierigkeit, sie mit Worten zu erklären. Die erlernten Muster der Kindheit sind besonders tief in den Körper eingeschrieben. Unser Aufwachsen, unsere Familie, unsere soziale Herkunft stecken in dieser Hinsicht tief in uns. Unsere Bewegung, unsere Haltung, unsere Körpersprache, unsere Gestik. All das wird durch den gesellschaftlichen Ort, an dem wir leben, mitgeprägt. Der Autor David Foster Wallace, selbst in seiner Jugend ein ambitionierter Spieler, hat sich in seinem Schreiben intensiv mit der Welt des Tennis beschäftigt. In einem seiner Essays beschreibt er seine Enttäuschung darüber, die Autobiografie einer begnadeten Profispielerin zu lesen. Er stößt darin nur auf Floskeln und Phrasen, spricht von einer Entzauberung ihres Spiels, weil sie eben nicht in Worte fassen kann, was sie da eigentlich tut. Einen direkten Klassenbezug stellt Wallace allerdings nur selten her. Die sozioökonomische Aura bei Tennisturnieren sei eher Führungsetage als Fließband, heißt es etwa an einer Stelle.
Zu laut,
zu grob,
zu emotional,
zu wütend,
zu proletenhaft,
zu wenig elegant,
zu wenig kontrolliert.
Das sind keine sportlichen Bewertungen,
sondern klassistische.
Dazu fällt mir eine Anekdote über John McEnroe ein. Auf seine Wutausbrüche angesprochen, für die er berühmt war, sagte der Spieler in einem Interview, er habe sich doch ganz normal verhalten. Völlig ruhig zu bleiben angesichts dessen, was im Inneren vorgehe, das sei doch eigentlich unnormal. Kaum ein Soziologe hat den Zusammenhang zwischen Körpern, sozialen Praktiken und Klassenstrukturen so umfassend untersucht wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu. In seinem Konzept des Habitus werden das Individuelle und das Gesellschaftliche auf besondere Weise miteinander verschränkt. Über den Habitus. Dieser beschreibt Muster des Wahrnehmens und Handelns, die wir früh erlernen und verinnerlichen. Sie schreiben sich in den Körper ein und zeigen sich darin, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen und ob wir uns in bestimmten Situationen wohlfühlen oder fehl am Platz fühlen.
In seinem Hauptwerk »Die feinen Unterschiede« hat Bourdieu eine Theorie des sozialen Raums erarbeitet. Man kann ihn nicht sehen, seine Wände nicht ertasten, und doch bestimmt dieser soziale Raum unser aller Verhalten. Menschen nehmen darin unterschiedliche Positionen ein, je nach ihrem ökonomischen, kulturellen oder sozialen Kapital. So unterscheiden sich die Klassen nicht nur nach Einkommen, sondern auch danach, ob man lieber ins Theater oder ins Fußballstadion geht, ob in der Freizeit ein Buch gelesen oder vor dem Fernseher gesessen wird, ob man Bekannte hat, die einem Jobs, Termine oder die richtigen Papiere verschaffen und danach, was zu Hause beim Essen auf den Tisch kommt.
Auch unser persönlicher Geschmack und unsere Vorlieben, die sich so privat und individuell anfühlen, sind nach Bourdieu sozial geprägt. Durch sie zeigen wir, bewusst und unbewusst, unsere Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse und grenzen uns gleichzeitig von anderen Klassen ab. Es gibt so gesehen keinen besseren Geschmack, keine höhere Kultur und keinen Trash. Jedenfalls nicht an sich, sondern nur innerhalb einer kulturellen Hierarchie. Und diese Hierarchie dient auch dazu, bestehende Klassenstrukturen zu stabilisieren und zu reproduzieren.
Auch Sport ist Teil davon. Über bestimmte Sportarten vergewissern wir uns nicht nur unserer eigenen Lebensweise, sondern unserer sozialen Position. Wir spielen nicht nur Tennis oder Golf oder Basketball, sondern zeigen, wer wir sind und wie wir leben möchten. Tennis ist so betrachtet nicht nur eine Freizeitangelegenheit, sondern auch eine Form, den eigenen Lebensstil darzustellen. Vor anderen und vor uns selbst. Soziale Hierarchien werden eben nicht nur über Kleidung, Statussymbole, Essgewohnheiten oder Musikgeschmack markiert, sondern auch über Sportarten.
Diese Selbstinszenierung kommt nicht immer gut an.
Sport statt Krisenmanagement.
Wegner spielte während des Stromausfalls Tennis.
100.000 Berliner sitzen tagelang ohne Strom in dunklen und kalten Wohnungen.
Doch der Bürgermeister spielt Tennis.
Laschet lacht. Wegner spielt Tennis.
Politikerskandale im Krisenmodus.
So lauteten die Schlagzeilen, als in Berlin großflächig der Strom ausfiel und Kai Wegener Tennis spielte. Nur eine Stunde, wie er beteuerte. Das mangelnde Krisenbewusstsein lässt sich natürlich kritisieren. Und doch wäre die Reaktion eine andere gewesen, wäre der Bürgermeister eine Stunde joggen gegangen. Das hätte weniger elitär und bourgeois gewirkt.
Tennis wird, unabhängig davon, wer tatsächlich spielt, nach wie vor als Sport der Oberschicht wahrgenommen. Umgekehrt gilt Fußball in manchen akademischen Milieus als Sport der unteren sozialen Klassen. Das hat zur Folge, dass beide Sportarten in bestimmten Kreisen ein erhebliches Maß an Antipathie hervorrufen.
Die einen lieben ihren Sport, die anderen fühlen sich von dessen Ästhetik und Anmutung abgestoßen. In beiden Fällen, Fußball und Tennis, geht es dabei weniger um den Sport an sich, als vielmehr um die Bewertungen, die mit ihm verknüpft sind. Ich erinnere mich an einen Kommilitonen an der Uni. Ich fragte ihn, ob er sich das Fußballspiel am Abend ansehen würde. Fußball ist mir zu proletenhaft, antwortete er.
Eine Studie der Universität Gießen aus dem Jahr 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen aus der sportlichen Aktivität einer Person auf deren soziale Klasse schließen. Zitat:
Sportarten, die in Bourdieus Werk als Status hoch identifiziert wurden, darunter Tennis, Reiten, Skifahren und Golf, werden weiterhin mit der Oberschicht in Verbindung gebracht, während zuvor identifizierte statusniedrige Sportarten wie Boxen, Bowling, Fußball und Darts weiterhin als Hinweis auf Arbeiterklassenzugehörigkeit gelten.
Für Fußball hatte ich einfach kein Gefühl. Ich schoss immer daneben. Und auch wenn sich im Keller unserer Wirtschaft eine Kegelbahn befand, ging ich nur selten zum Spielen dorthin. Meine Sommernachmittage verbrachte ich auf rotem Sand. Ich spielte, bis meine Beine schmerzten, bis die Dämmerung einsetzte, bis die Linien verschwammen, bis meine Kleidung durchnässt war, meine Fingernägel dunkel und meine weißen Socken vom Sand rot gefärbt. Auf meinen Beinen ein feiner Film aus rotem Staub. Wenn ich die Matte hinter mir herzog nach dem Spiel, verschwanden die Spuren meiner Schritte. Am Ende sah der Platz aus, als hätte ihn an diesem Tag noch niemand betreten.
Doch natürlich haben auch Kinder aus weniger privilegierten Verhältnissen und AufsteigerInnen im Tennis ihre Spuren hinterlassen. Im Verlauf der Popularisierung des Sports entschärfte sich dessen Distinktionsvorteil. Zusammen mit der immer weiter voranschreitenden Kommerzialisierung veränderte sich dadurch auch das Spiel selbst. Kraft, Körpereinsatz und Härte, die eigentlich weniger dem Habitus der wohlhabenden Klassen entsprechen, wurden im Spiel wichtiger. Die distinguierte Ruhe bei einem Match, die mit der Stille im Theater vergleichbar ist, wo man die ganze Zeit leise sein muss, ist längst einem von Schreien und Pfiffen begleiteten Sportspektakel gewichen.
Die Privilegierten versuchen ihrerseits den Abstand wiederherzustellen. Mit VIP-Logen, noblen Clubs, Aufnahmesperren oder durch Abwanderung in andere Sportarten wie Golf. Mir scheint, dass es dabei auch um Exklusivität, Repräsentation und Netzwerke geht – und nicht nur um die sportliche Auseinandersetzung an sich. 15, love. Oh my goodness, what a shot. 13, love. Roger Federer wird von vielen für den besten Tennisspieler aller Zeiten gehalten. Lange auch von mir. Heute weiß ich warum. Nicht, weil er die meisten Grand-Slam-Turniere gewonnen hätte. Das hat er nicht. Sondern, weil er die alten Tennistugenden verkörperte. Eleganz, Stil und Ästhetik.
Nicht zufällig versammeln sich um ihn und andere Profis die Logos der Luxusindustrie. Rolex, Lacoste, Dior. Carlos Alcaraz macht Kampagnen für Louis Vuitton. Und Yannick Sinner erscheint mit einer Gucci-Tasche auf dem Platz. Die Stars des weißen Sports wirken deshalb weiterhin wie Verkörperungen von Reichtum, Stil und Extravaganz.
Der Tennisstar Naomi Osaka kam in diesem Jahr in einem Designer-Outfit samt weißem Schleier in die Arena. Einige Beobachter fühlten sich an das Bild »Tennisspieler am Strand« von Max Liebermann erinnert. Das Gemälde aus dem Jahr 1901 zeigt elegant gekleidete Frauen mit Sommerhüten in langen Röcken. Es wirkt auf mich eher wie ein schicker Gartenempfang als eine schweißtreibende Sportveranstaltung. Und ich glaube, dass sich etwas von dieser Aura des Edelsports bis heute erhalten hat.
Auf dem Bild von Max Liebermann ist auch zu erkennen, im Tennis waren Frauen schon früh akzeptiert und sichtbarer als in vielen anderen Sportarten. Nicht, weil Tennis besonders fortschrittlich gewesen wäre, sondern weil es ein Sport der feinen Leute war. Haltung, weiße Kleidung, Eleganz, Selbstkontrolle. Das passte auch zu dem, was man lange von Frauen erwartete. Deshalb durften Frauen früh mitspielen, erst in langen, später in kurzen Röcken. Dass Frauen im Tennis heute so präsent sind, hat also auch mit Klasse, Körperbildern und gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit zu tun. Und von Anfang an wurde um diese und um die Befreiung des weiblichen Körpers politisch gerungen. durch Spielerinnen, die sich nicht an die Dresscodes hielten oder das gleiche Preisgeld wie Männer einforderten.
Im Jahr 1985 sorgte die US-Amerikanerin Anne White für Kontroversen. Sie trug keinen Rock, sondern einen hautengen weißen Body. Eigentlich regelkonform, sie zeigte sogar weniger nackte Haut, und dennoch war es ein Tabubruch. Nach dem Spiel wurde sie von Offiziellen aufgefordert, das Turnier in angemessener Spielkleidung fortzusetzen. Angemessen, das hieß lange, bis ins Jahr 2018, im Minirock, der bei jedem Schlag hochflog. Darin zeigt sich die Sexualisierung der Frauen im Tennis. Die Regeln reichen ins Absurde. So erhielt eine Spielerin 2015 in Wimbledon eine Verwarnung, weil unter ihrem weißen Dress ein schwarzer BH zu erkennen war. Die Spielerin Barbora Strykova kommentierte: »Es ist sehr seltsam, wenn mir jemand unter den Rock schauen will, um zu sehen, ob ich auch weiße Unterhosen trage.« Seit einigen Jahren ist dunkle Unterwäsche in Wimbledon erlaubt. Und bis heute gibt es Sexismus und körperbezogene Abwertungen in diesem Sport. Von einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu sprechen, wäre also verfehlt.
Wie in allen Bereichen der Gesellschaft gibt es neben sexistischen auch rassistische Strukturen, die Tennis bis heute prägen. Serena und Venus Williams standen an der Topspitze, gewannen Turniere, veränderten den Sport. Und doch wurden sie und ihre Körper immer wieder kommentiert, kritisiert und abgewertet. Serena äußerte sich in Interviews klar zu dem Rassismus, den sie immer wieder erleben musste, in einem Sport, der hauptsächlich von Weißen gespielt wird. Laut der Spielerin Sloane Stephens habe der Rassismus in den letzten Jahren aufgrund von Social Media sogar noch zugenommen.
Im Frühjahr 2025 sorgte ein Vorfall in einem Berliner Tennisclub für Aufsehen. Auf einer Party im Clubhaus wurden rassistische Parolen skandiert. Ausländer raus. Zu dem Song L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Wie einige Monate zuvor, beim Sylt-Video. Der Club distanzierte sich. Aber dieser offene Rassismus in einem noblen Tennisclub im wohlhabenden Berliner Stadtteil Grunewald machte nicht nur mich fassungslos. Diese explizite Form der Ausgrenzung deckt sich mit der strukturellen. So sind Menschen mit Migrationshintergrund, mit Ausnahme des Fußballs, in zahlreichen Sportarten und Organisationen in Deutschland unterrepräsentiert. Doppelt betroffen sind hier wiederum Mädchen und Frauen.
Klassismus geht oft mit anderen Formen der Diskriminierung einher, die sich gegenseitig verstärken. Dies führt dazu, dass auch Rassismus und Sexismus immer mitbedacht werden müssen, wenn es um klassenbezogene Ausgrenzung und Abwertung geht. Oh my goodness me, what a shot.
13, dass ich damals beim Tennis Klassismus erfahren habe, war mir nicht bewusst. Ich mag den Sport bis heute. Auf eine Art hat er mein Leben verändert. Zwei meiner besten Freunde lernte ich im Tennisunterricht kennen. Als es darum ging, wie es nach der Grundschule weitergehen sollte, wollte ich unbedingt aufs Gymnasium. Nicht, weil ich besondere Lust auf Latein verspürt hätte, sondern wegen meiner Freunde. So war ich dann der Erste in meiner Familie auf dem Gymnasium, später der Erste an einer Universität. Hauptsache, du bist glücklich, sagten meine Eltern immer, wenn es um meine Zukunft ging. Auch beim Studienfach überließen sie mir die freie Wahl. Ich schätze diese Freiheit bis heute, weiß jetzt aber, dass sie auch mit einem Mangel an Bildungserfahrung zu tun hat. Während andere Eltern selbst Universitäten besucht haben und die Fächer kennen, hätten meine Eltern mir bei der Wahl eines Studiums gar nicht helfen können. Weder mit eigener Erfahrung noch mit Kontakten. Bis heute wissen sie nicht so genau, was ich eigentlich studiert habe. Ich sehe sie vor mir, die Eltern der anderen, die mehr Zeit hatten, die nicht bis in die Nacht und an Wochenenden arbeiten mussten, die in ihren eleganten Sportklamotten an der Seite standen, die ihre Kinder anfeuerten, die sich einmischten, die das Beste für ihre Sprösslinge herausholten, so wie sie auch sonst in Schule, Ausbildung und Leben immer in die bestmögliche Richtung zu lenken versuchten. Vielleicht spricht daraus Neid, denn natürlich hätte ich mir dasselbe gewünscht. Bei mir war es anders. Weder mein Vater noch meine Mutter haben je ein Spiel von mir gesehen. Aber ihnen war es stets wichtig, mir das Training zu ermöglichen, auch wenn das Geld knapp war. Ohne es zu beabsichtigen, beinahe ohne es zu merken, haben meine Eltern dadurch dafür gesorgt, dass ich ihre Umlaufbahn langsam verließ. Als hätten sie die Regeln der Klassengesellschaft intuitiv verstanden und mir dadurch einen Vorteil zu verschaffen versucht. Heute bin ich Schriftsteller, kann über meinen Bildungsaufstieg schreiben und erzählen. Das Erste, was ich dann immer sage, ist, dass ich den Begriff nicht mag, weil er für ein Leistungsethos steht, der Erfolg und Misserfolg dem Einzelnen zurechnet, weil er all die sozialen Faktoren ausblendet, die wir nicht in der Hand haben, weil er die Idee transportiert, jede und jeder könne es schaffen, sofern er oder sie sich nur genug anstrengt. Ich glaube nicht, dass es so ist. Sonst wären nicht die wenigen oben, sondern die vielen. Zudem halte ich diese Vorstellungen von oben und unten für problematisch. Soziale Welten, in denen Menschen leben, lieben, Spaß haben, Sinn und Bedeutung empfinden, Dinge gern haben und Dinge gern tun, werden viel zu oft zu dunklen und tristen Orten stilisiert, in denen nur geraucht, geschwiegen, gefuttert, gestreamt, gesoffen und geschlagen wird. So blicke ich nicht auf meine Herkunft. Ein Klassenwechsel ist nach meinem Empfinden nicht nur mit Gewinnen, sondern auch mit Verlusten verbunden. Ich besitze heute wahrscheinlich deutlich mehr Kapital als meine Eltern, wenn auch nicht unbedingt in Form von Geld. Und gleichzeitig sind mir wichtige Dinge verloren gegangen. Die Nähe zur Familie, eine geteilte Welt, eine gemeinsame Sprache, Geborgenheit.
Menschen, die den gesellschaftlichen Ort, von dem sie kommen, verlassen haben, tragen unterschiedliche Anteile und Stimmen in sich. Sie sind ihrer Herkunft entwachsen, so dass eine Rückkehr unmöglich bzw. nur mit einem Gefühl der Entfremdung möglich ist, fühlen sich aber auch in der neuen Welt nicht wirklich zu Hause. Sie leben in einem Dazwischen, mit einer inneren Zerrissenheit, in zwei Welten, aber in keiner so richtig. Deswegen sprechen viele, die solche widersprüchlichen Gefühle in sich tragen, vom Klassenübergang statt vom Aufstieg.
Es fühlt sich für mich eher so an, als würde man von einem Feld auf das nächste gehen, als würde man einen Seitenwechsel vollziehen. Ich muss an den amerikanischen Profi Jim Courier denken, wie er während eines Matches ein Buch liest. Beim Seitenwechsel in der Pause vergräbt er sich nicht unter einem Handtuch, starrt nicht in die Luft, sondern vertieft sich in ein Buch. Courier erklärte später, er habe einfach weiterlesen wollen. Ich weiß gar nicht, wieso diese Szene bei mir so hängen geblieben ist. Vielleicht, weil ich mir oft selbst so vorkomme, als würde ich am Rand des Spielfeldes sitzen, in ein Buch vertieft, um den Zufällen des Lebens auf die Spur zu kommen. Nie ganz angekommen auf der anderen Seite. Weil etwas von meiner Herkunft, das sich nicht abstreifen lässt, so sehr ich es auch versuche, bis heute an mir haftet. In meinen Klamotten, in meinen Bewegungen, Gedanken und Bewertungen. Mich überkommen häufig im Leben Gefühle von Mangel und Zweifel. Dann komme ich mir vor wie ein Hochstapler, ein Eindringling in bessere Kreise, der sich auf den Tennisplatz und den Literaturbetrieb geschlichen hat. Ich kenne dieses Sich-Behaupten in einem fremden Milieu, in dem man sich anzupassen versucht, dem man aber doch immer fremd bleibt. Dieses Gefühl, nicht am richtigen Ort, an der falschen Stelle zu sein. Wie damals auf dem Tennisplatz, stehe ich manchmal völlig allein und möchte am liebsten verschwinden.
Die Philosophin Chantal Jacquet schreibt, der Klassenübergänger werde von offenen oder untergründigen Widersprüchen geplagt. Er trage zwei Welten in sich, die der Herkunft und der Ankunft, und sei ständig auf der Hut seiner Herkunft enttarnt zu werden.
Das Hochstapler-Syndrom, also die falsche Sicht auf das eigene Leben, man habe den Platz, den man einnimmt, gar nicht verdient, ist weit verbreitet. Es tritt aber vor allem bei KlassenübergängerInnen wie mir auf. Ich wundere mich über den eigenen Werdegang, empfinde ihn als Abweichung und fürchte daher jederzeit zurückzufallen.
In Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull mogelt sich ein Hochstapler mit schauspielerischem Geschick in höhere Kreise. Zumindest erzählt er es so. Dass es sich bei ihm um einen unzuverlässigen Erzähler handelt, wurde spätestens bei den Tennispassagen klar. Obwohl er zum ersten Mal einen Schläger in der Hand hält, gelingt es dem Protagonisten, die Bälle mit großer Präzision, wie es heißt, und unter Bravo-Rufen und Händeklatschen zurückzuspielen. Kurz darauf ist dann wieder von Stümperei, Blamage und Fehlschlägen die Rede. Das klingt schon wahrscheinlicher.
Ich beobachte meine Bewegungen, registriere die Blicke der anderen, deren Anwesenheit eine Selbstverständlichkeit ausstrahlt, die mir fehlt. Ich suche nach Unstimmigkeiten, misstraue mir und meiner Umgebung, gehe nach jeder Situation den Ablauf der Szene durch, die ich gerade erlebt habe, davon überzeugt, mich peinlich benommen zu haben. Wie damals an der Wand bin ich oft mit jedem Schlag jemand anderes. Einer, der hierher gehört und einer, der nicht hierher gehört. Immer im Wechsel.
Das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, entspringt nach meiner Überzeugung weniger einer psychischen Unsicherheit. Vielmehr liegt es in der Spannung zwischen dem Hier und dem Damals, zwischen dem, was ich einmal war und dem, was ich heute bin. Der Weg, den ich sozial zurückgelegt habe, schafft einen Bruch zur eigenen Herkunft und damit zu mir selbst. Dies führt dazu, dass ich mir selbst fremd geworden bin und den eigenen Platz im Hier und Jetzt in Frage stelle. Darin liegt, um einmal etwas Positives zu erwähnen, auch eine große Stärke. KlassenübergängerInnen sind, so glaube ich, gut darin, sich in verschiedenen Welten einzurichten, sich anzupassen. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen des Sozialen und kommen in allen möglichen Räumen zurecht. Sie können, so könnte man sagen, auf beiden Seiten des Platzes spielen, mit unterschiedlichen Belägen zurechtkommen. Sie kennen die Zufälle des Lebens und wissen, dass alles auch ganz anders sein könnte.
In einem Sammelband zum Thema Klasse und Aufstieg, herausgegeben unter anderem von Julia Reuter, heißt es:
Es entstehen womöglich besondere Kompetenzen, Interessen, Feinfühligkeiten, Motivationen und Möglichkeiten des Verstehens, die anderen, die diese beiden Welten nicht kennen, nicht oder zumindest weniger gegeben sind.
Kein gesellschaftlicher Bereich steht sinnbildlich so sehr für den Kapitalismus und für die Leistungsgesellschaft wie der Sport. Es geht um Willen, um individuelle Leistung und Erfolg. Und wenn du scheiterst, liegt es an dir, an deiner Einstellung, deinem Mindset.
Ich glaube, dass diese Gesellschaft ihr Versprechen, dass unsere Herkunft keine Rolle spielt, dass wir alles aus uns und unserem Leben machen können, nicht einlöst. Es gibt kein Egalité, keinen Gleichstand, weil wir mit extrem ungleichen Voraussetzungen ins Spiel gehen. Sportliche Aktivitäten sind, wie ich in diesem Essay zeigen wollte, Teil einer kulturellen Hierarchie. Sie können symbolische Vorteile verschaffen, wie der erlesene Musikgeschmack, der gourmethafte Gaumen, der modische Kleidungsstil. Und diese Hierarchie scheint relativ stabil. Die Ergebnisse der vorhin erwähnten Studie von der Universität Gießen bestätigen Bourdieus Einteilung. Und die ist immerhin schon über 40 Jahre alt. Aber natürlich gibt es Bewegungen, Aneignungen und Neukodierungen, nach oben und nach unten, in allen Sportarten. Auch Tennis unterliegt einem Wandel. Seit einigen Jahren scheint der Sport wieder angesagt zu sein, mitunter für diejenigen, die sich vom exklusiven Image eher abgestoßen fühlen. In Berlin scheint es inzwischen kaum noch einen Verein zu geben, der neue Mitglieder aufnimmt, weil der Andrang zu groß ist. In meinem Umfeld greifen immer mehr Menschen zum Schläger. Zum ersten Mal oder weil sie noch irgendwo einen aus der Jugend im Keller liegen haben.
Die Schriftstellerin Jovana Reisinger, die selbst aus prekären Verhältnissen kommt und zum Tennis gefunden hat, schreibt in einem Essay:
Tennis is trend. Tennis is it.
Sie diagnostiziert einen flächendeckenden Hype, nimmt jedoch auch die sozialen Barrieren wahr und die immer noch exklusive Attitüde. Sie wünscht sich Tennis als einen klassenübergreifenden Sport.
Denn jedes Mal, wenn ich auf dem Platz stehe, denke ich, Tennis müsste doch gar nicht so edel sein.
So sehe ich es auch. Und auch ich habe wieder angefangen zu spielen. Ich bin weniger wütend als früher, daher spiele ich automatisch lockerer. Zumindest macht es mir jetzt mehr Spaß. Vielleicht, denke ich, habe ich etwas von der Upper-Class-Lässigkeit angenommen, die mir damals gefehlt hat. Und bei dem Gedanken bekomme ich sofort Lust, meinen Schläger gegen den Netzpfosten zu schlagen. Was ich natürlich nicht tue. Einen neuen könnte ich mir gerade nicht leisten. Meine Tennisschuhe sind die billigsten, die ich bei Decathlon finden konnte. Mein T-Shirt ist eines von H&M. Dazu eine kurze Sporthose. Und anders als damals trage ich sie heute sogar mit einem gewissen Stolz. So scheinen die zwei widerstreitenden Seiten in mir heute immer häufiger eins zu werden. Ich fahre oft auf das Tempelhofer Feld, einem alten Flughafen in Berlin. Dort gibt es einen Tennisplatz, der für alle offen ist, den jede und jeder betreten kann. Er ist nicht nur für alle Alters, sondern auch für alle Arbeitsklassen. Eigentlich ist es kein richtiger Tennisplatz, denn man spielt allein gegen die Wand. Es gibt hier nur eine Seite. Wenn ich dort bin, spiele ich bis zur Dämmerung, wie früher, bis das Gelb des Balles kaum noch zu sehen ist und die Sonne hinter dem Flughafengebäude verschwindet.
15, Seitenwechsel. Über Tennis, weiße Linien und unsichtbare Grenzen. Radio-Essay von Ilja Matusko. 13, mit Elisabeth Findeis, Stefan Roschi, Numidia Boharas, Livia Timmermann, Fanny Altmann und Laura Caruso. Ton und Technik: Sabine Klunzinger. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Mareike Mage. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.